Die Radio Potsdam Themenwoche. Starke Marken aus dem Osten.
Präsentiert von der Super Ilu. Sie haben es gehört, in dieser Woche geht es im Programm von Radio Potsdam um starke Marken aus dem Osten. Was fällt einem da als erstes ein? Die einen sagen Rotkäppchen, die anderen sagen Werder Ketchup oder Vita Cola. Aber es gibt auch Künstler und Bands, die schon zu Ostzeiten Millionen Fans begeistert haben und die bis heute eine echte Marke geblieben sind und deren Songs man sofort im Ohr hat, wenn man nur den Namen sagt. Silly ist genauso eine Band. Unfassbarer Kult in den 80ern im Osten, in den 90ern auch mit schweren Jahren, wie so viele Ostmarken, und dann in den 2000ern mit einem unfassbaren Comeback. Ich freue mich wahnsinnig, dass Uwe Hasbecker und Richie Barton heute bei uns Gäste sind und ich sage ganz herzlich willkommen bei Radio Potsdam.
Hallo,
wir freuen uns auch. Schönen guten Tag.
Ich bin ganz ehrlich, ich habe nach eurer Zusage gejubelt und kurz danach ist mir direkt das Herz in die Hose gerutscht, weil ich eigentlich überhaupt nicht weiß, wie ich dieses Interview in einer Stunde unterbringen soll. Wo fange ich an? Was lasse ich weg? Wenn Heroes da sind, ist es viel schwieriger, als wenn Studiogäste da sind, die man vielleicht gar nicht so gut kennt. Fangen wir einfach fast am Anfang von Silly an, denn ihr seid beide nicht von Beginn an dabei gewesen. Richie, 1982 bist du eingestiegen bei Silly, weil du schon eine Weile mit Tamara Danz zusammen gewesen bist. Hat Tamara eigentlich dich überredet oder war es deine Idee?
Nein, überredet haben uns beide. Wir mussten beide überredet werden. Wir waren ja circa ein Jahr ein Paar schon so, ne, zu der Zeit. Und die Kollegen von Tamara, Thomas Fritsching vornehmlich und Matthias Schramm, haben uns, nachdem wir mal eine gemeinsame Fernsehsendung hatten, relativ regelmäßig aufgesucht, manchmal täglich oder abendlich, nächtlich, um uns diesbezüglich zu bearbeiten, ne, dass ich einsteigen soll. Und ich war ja zu der Zeit noch bei City und wir wollten das überhaupt nicht. Also wir haben gedacht, wenn wir zusammen in einer Band spielen, ist die Beziehung gefährdet. Wir waren frisch verliebt und wollten das überhaupt nicht gefährden. Also demzufolge haben wir sie immer abblitzen lassen. Und irgendwann dann mal kam dann so ein Zeitpunkt, es war auch so, dass ich bei City mich nicht mehr so wohl fühlte. Das ist aber eine extra Geschichte. Dass wir überlegt haben, wenn wir das machen würden, wie müssten wir uns denn da verhalten? Und da haben wir uns eine Million Varianten zurechtgelegt, wie wir uns verhalten müssten, wenn.
Also ich glaube ja ganz ehrlich, dass Tamara durchaus damit zu tun hatte, dass du in die Band einsteigen solltest. Das hat sie dir nicht gesagt, aber sie hat mit dran gearbeitet.
Aber sie war ja, du warst ja nicht dabei, ich war dabei, ich habe sie erlebt und ich war ja auch noch da, jemand, der ein Wort hatte dazu sozusagen. Egal, kann sein, dass sie irgendwann innerlich sozusagen als Bandmitglied, schon Bandmitglied von Silly, das so haben wollte, aber eben diese Beziehung doch ein bisschen im Wege stand. Und dann haben wir, ja wie gesagt, dann haben wir uns diese Reaktionsnotwendigkeiten festgelegt, wie so ein Buch, sage ich mal. Wir haben es nicht aufgeschrieben, aber hatten es im Kopf, die wichtigsten Sachen, und haben es ja letztendlich auch in Anwendung bringen müssen, ein paar Jahre später. Da ist die Band erhalten geblieben, auch wenn die Beziehung sozusagen dann nicht mehr erhaltbar war.
Ein Jahr später kam ja bereits die erste sehr erfolgreiche Platte Mont Klamott auf den Markt. Werner Kamer lieferte seine sehr lyrischen Texte dazu, die bis dahin im Osten ja in der Popmusik eher ungewohnt waren. Und im Nachfolgealbum Zwischen unbefahrenen Gleisen gab es dann auch direkt Ärger mit der Zensur. Kompromisse wollte aber niemand gerne machen bei Silly. Daher habt ihr auch die sogenannten grünen Elefanten in den Texten benutzt. Das müssen wir vielleicht unseren Hörern ein bisschen erklären, denn sowas nutzt man heute natürlich eher nicht mehr. Wo und wie und wann habt ihr die grünen Elefanten benutzt?
Na, das sind eigentlich textliche Übertreibungen, wenn man so will. Also Tamara hat diesen Begriff, ich habe den auch relativ spät, der wurde jetzt nicht so zwischen uns so benutzt, ne, bau mal einen grünen Elefanten ein. Das habe ich erst Ende der 80er das erste Mal von ihr gehört. Ich weiß nicht, ob sie das selbst kreiert hat oder irgendwo gehört hat und übernommen hat, keine Ahnung. Fakt ist, es waren so textliche Übertreibungen, um Inhalte um die Zensur abzulenken. Und wenn man dann bereitwillig das rausgenommen hat, was sie da angemerkt haben, dann hat man das, was man eigentlich durchbringen wollte, auch durchgebracht. Und es hat ein paar Mal funktioniert.
Mhm. 1986, im Jahr des Albums Bataillon d'Amour, bist auch du dazu gestoßen, Uwe. Du warst aber eigentlich schon bei einer anderen durchaus erfolgreichen Ostband zu Hause, nämlich Stern Meißen. Wie kam es zu deinem Wechsel?
Genau, aber erst nachdem das Album draußen war. Ich glaube, das wurde im Frühjahr veröffentlicht, wenn ich mich nicht täusche.
Sommer oder sowas.
Ich war zu der Zeit circa 6 Jahre bei Stern Meißen. Und das Konzept der Band hatte sich dann doch mit der Zeit deutlich gewandelt, wurde doch mir persönlich zu poppig. Also so, das war so der Plan. Also die wurden auch relativ erfolgreich damit, aber es war nicht mehr ganz so mein Ding. Dem Wechsel ging voraus, dass es eine All-Star-Band gab, die nannte sich Gitarreros 1985. Und das war sehr, sehr erfolgreich. Das waren so eine Band um die 4 populärsten Gitarristen damals. Und Tamara war dabei, Toni Krall war dabei, Herbert Dreilich von Karat und jede Menge Musiker. Jackie hat auch mitgespielt, unser Bassist, der ja damals bei Pankow noch war und so weiter. Naja, und im Zuge dessen, das war wie so ein Befreiungsschlag. Also ich denke, das haben alle, die dabei waren, irgendwie so empfunden. Das war so wirklich Rock'n'Roll. Wir haben uns da gefühlt wie Hippies so, ja, in den 60ern und haben eigentlich auch so gelebt. Ja. Und die Touren, die waren genauso. Ja. Also es war wirklich Rock'n'Roll. Und im Zuge dessen habe ich dann auch wirklich so ein bisschen gemerkt, was mir denn fehlt bei Sternmeißen oder gefehlt hat. Und außerdem hat mich das Album Bataillon d'Amour eigentlich schon davor, Montclamotte, doch schwer beeindruckt. Ja? Also so, das war eigentlich so, wo ich dachte, Mensch, das wäre doch eine Band, wo ich Lust hätte mitzuspielen oder wo ich hin möchte oder wo ich mich vielleicht beteiligen möchte musikalisch. Und naja, und dann zufälligerweise irgendwie ging bei Silly damals irgendwie so ein bisschen der Drang, glaube ich, vor, dass man sich musikalisch vielleicht ein bisschen, auch vor allen Dingen live, was die Live-Performance angeht, vielleicht noch ein bisschen verbessern will oder verändern will. Und dann kam das Angebot parallel, kurioserweise auch an Jackie, der bei Pankow dann ausgestiegen ist, ging auch an mich, bei Sternmeißen einzusteigen, also bei Silly einzusteigen. Und naja, das war natürlich ganz toll. Also war für mich.
Also es war so aus unserer Perspektive, ich war ja sozusagen als Tamaras Partner ganz viel mit dabei. Ich stand nicht auf der Bühne, aber ich war mit dabei. In den Zelten und Garderoben wurde sich geschminkt bis von den Zehennägeln bis nach oben hin, bis Haare toupiert und so weiter und so fort. Und diesen ganzen und die Partys und so weiter und so fort, das war schon unfassbar. Und das Erlebnis mit diesen 4 Gitarristen, das war so intensiv und überhaupt der Rock'n'Roll, der da von der Bühne kam, dass wir davon natürlich als Silly auch was haben wollten. Und da haben wir natürlich ganz stark auf ihn geschielt. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und wir haben uns auch so zu extra getroffen außerhalb der Konzerte. Ich erinnere mich an eine Begegnung, die wir allesamt, auch zumindest der Kern, die hauptsächlichen Leute der Band, bei Sieghard Schubert im Studio in, wo ist das, bei Neubrandenburg, Schwanenschönfeld, genau. Und da habe ich Uwe mal vorgehört, irgendwie, was er so meint dazu. Wir saßen auf der Bühne, auf der Wiese und da habe ich mal gefragt, könntest du dir vorstellen, bei uns mitzumachen? Und das war damals, war ja auch so ein Stühlerücken, ne? Da ging der eine ging in die Band danach und der andere in die Band und dann brauchten die wieder einen Bassisten und so ging das hin und her.
Ringtausch.
Ne? Ringtausch, genau, ja.
Jeder Ossi weiß, was damit gemeint ist.
Genau. Naja. Ja, und das hat auch wirklich funktioniert. Und wir haben ja dann, unser alter Gitarrist Thomas Fritsching, der blieb ja in der Band, wir haben dann mit 2 Gitarren gemacht. Das war sozusagen dieses Grundfeeling von den Gitarreros. Ne? Das war schon ein echter Schritt, gerade live, wie Uwe schon erzählt hat. Das nächste Album war ja dann Februar, das hat man auch natürlich deutlich bemerkt, dass da nochmal musikalisch was sich deutlich verbessert hatte.
Ne? Und zum Album Februar kommen wir gleich später nochmal inhaltlich. Wir hören aber, würde ich sagen, jetzt schon mal einen Song daraus, einen wirklichen Klassiker von Silly, Die verlorenen Kinder. Wir haben heute prominente Studiogäste bei Radio Potsdam, Uwe Hasberger und Richie Barton von Silly. Und ich will diesen Begriff nicht überstrapazieren, aber spätestens seit Bataillon d'Amour seid ihr zur unangefochtenen Kultband des Ostens geworden. Ihr wart die Stars der Ostjugend, die fast alle so aussehen wollten wie ihr. Ich weiß genau, wovon ich rede, denn ich war auch so ein Mädchen davon. Auch ich wollte aussehen wie Tamara Danz, aber es ist mir trotz kiloweise Action-Haarspray nie ganz gelungen. Also Lange Haare habt ihr ja immer noch, Jungs, aber sie stehen zum Glück nicht mehr in alle Richtungen. Wie habt ihr es damals gemacht? Verratet uns wenigstens einmal, wie es funktioniert hat.
Das war das falsche Haarspray, kann ich dir sagen. Es gab zwei Arten. Action hieß das eine, das andere hieß Club-Haarspray,
genau.
Mit einer orangenen Kappe oben drauf. Weiße Dose, so ein bisschen grafisch angemalt und oben eine orangene Kappe.
Richtig.
Und das war sozusagen Tamaras Geheimrezept. Das hat sie irgendwie mit vielen Experimentierstadien rausgekriegt irgendwie. Dass man das alleine funktionierte überhaupt nicht. Man brauchte noch ein Trockenshampoo, was ich Drop nannte, in einer gelblichen Dose, so ein Pulver.
Naja, sie sah so aus wie 50er Jahre. Also wirklich ganz, es ist so wahrscheinlich da entwickelt worden und nie verändert. Das war so ein siebdruckartig aufgebrachtes Schrift und Logo und die kratzte aber ganz schnell ab. Also ganz billig gefertigt. Ne? Das war das Ultimative.
Das zusammen mit sozusagen reichlich Tupieren und so weiter, verfilzte dermaßen, dass das blieb.
Das sah genauso aus, wie wir es wollten.
Ja, man konnte auch schwitzen und das blieb einmal durch die Haare gefahren, gewuschelt und das sah man aus wie so eine Ananas sozusagen. Selbst nach dem Regen manchmal.
Manchmal.
Oh, Mann, jetzt weiß ich es endlich. Also nicht Action, sondern Club-Haarspray. Oh Gott, wir haben das Thema Ostzensur ja schon mal angesprochen, aber stimmt es eigentlich, dass Zensur durchaus auch im Westen ein Thema war und dass ihr bei einem Auftritt 1986 im Fernsehstudio des ZDF Bataillon d'Amour nicht singen durftet, weil die Verantwortlichen den Text zu anstößig empfanden?
Da stell dir mal vor, das war der erste Fernsehauftritt im Westen. Auch mit Uwe durfte bis einen Tag vorher.
Das war meine erste überhaupt Aktivität öffentlich mit Zilli.
Ja, er durfte das erste Mal mit. Wir waren auch nicht oft vorher, also wenig. Aber das war auf jeden Fall der erste Fernsehauftritt. Davor hatten wir andere Geschichten. Und da kamen wir da an im ZDF. Wie hieß denn diese Nachmittags?
Teleillustrierte,
genau. Teleillustrierte, die haben uns nett empfangen irgendwie und dann haben wir eine Kameraprobe nachmittags gehabt und gingen in die Garderobe, wollten uns ein bisschen vorbereiten. Mit einmal kam jemand rein, ein Mitarbeiter, der sagte, Tamara, kannst du mal kommen? Und dann ging sie raus und dann ging er wohl mit ihr in die Redaktion hoch und haben sie ihr erklärt, dass dieser Titel nicht stattfinden kann nach der Kameraprobe. Aha. Ja, wieso nicht? Und dann wurde eben dieses zwei kleine jungen Hände streicheln ihre Brust und so weiter. Das wurde als nicht jugendfrei eingestuft und wir sind hier eine Nachmittagssendung, das geht nicht. Wir haben Zuschauer, die wir konnten es nicht fassen, wirklich. Und dann haben sie sich dazu entschlossen, die Single war ja bei der CBS damals in Frankfurt veröffentlicht, die Rückseite der Single, Schlohweißer Tag, wo es nun wirklich schlüpfrig zugeht, ne? zu nehmen. Und dann haben wir das Ding ohne Kameraprobe abends zum Vortrag gebracht oder am frühen Abend. So.
Das hat der Chef vom Dienst wahrscheinlich nicht gehört.
Die haben den Text nicht verstanden. Das ist ja so, das muss man wirklich feststellen, dass viele Leute im Westen unsere Texte nicht in der Lage sind, wirklich zu verstehen, sage ich mal so. Aber natürlich viel mehr Poesie dadurch auch möglich. Ja.
Glaube ich, kann man sagen, oder? Da sind sogar die Wessis auf die grünen Elefanten reingefallen. Ich liebe jedenfalls diesen Song immer noch sehr und ich würde sagen, wir hören ihn jetzt ganz unzensiert und sprechen in der kommenden halben Stunde weiter, wie es Silly nach der Wende ergangen ist. Hier ist Bataillon d'Amour. Heute starten wir im Programm von Radio Potsdam mit unserer Themenwoche starke Marken aus dem Osten. Und dazu gehören nicht nur Produkte, die man essen oder trinken kann, sondern auch starke musikalische Marken. Die Band Silly ist zweifelsohne eine solche Marke und bei uns zu Gast sind immer noch die beiden Frontmänner Uwe Hasbecker und Richie Barton. Kurz vor der Wende wart ihr auf einem Höhepunkt eurer Karriere. 1989 wurde das Album Februar im Osten und im Westen veröffentlicht und bei den Songs waren auch so gut wie keine grünen Elefanten mehr dabei, sondern die Missstände im Osten wurden mehr als deutlich angesprochen. Man könnte meinen, für euch wäre der Mauerfall und die Zeit danach auch reiner Segen gewesen, war er aber nicht, oder?
Ich muss noch mal auf das Album Februar zurückkommen. Das war, dass wir dort so deutlich werden konnten, war letztendlich dem Umstand geschuldet, wir haben das Album in West-Berlin produziert. Das war damals eine Co-Produktion zwischen Ariola, BMG Ariola und Amiga. Mhm. Und wir hatten uns durchgesetzt dass wir sozusagen mit einem West-Berliner Produzenten, nämlich Uwe Hoffmann, der damalige Ärzteproduzent, in dessen Studio das Album produzieren können. Wir haben davor ein paar Teile, ein paar Sachen, eigentlich haben wir mehr oder weniger geprobt im Amiga-Studio und haben das aber mitgeschnitten und haben die Sachen mit rübergenommen, haben aber drüben alles neu gemacht. Und dadurch, dass das dort alles stattfand, tagsüber Tamara mit Gundermann bei uns in der Wohnung saß, die Texte geschrieben hat, weil wir uns damals auch von Werner Kammer getrennt hatten, und die wurden dann am übernächsten Tag sozusagen in West-Berlin eingesungen und sind somit sozusagen dem Zugriff von Amiga komplett entzogen gewesen. Ne? Also die hatten überhaupt keine Chance mehr, da noch Einfluss zu nehmen. Da kam der Chefredakteur von Amiga, kam alle, weiß nicht, alle zwei Wochen oder jede Woche mal vorbei, wollte sich mal informieren. René Büttner hieß er und sagte, ja, das geht aber so nicht. Und da drehte sich Tamara nur irgendwie nur um, das ist fertig.
Und wird auch veröffentlicht, weil also Ariola hätte das in jedem Falle veröffentlicht. Oder hat es, ich meine, hätte auch im Falle der Osten hätte dicht gemacht. Und das hat sie natürlich gewusst, oder wir wussten das natürlich. Ne?
Da gab es noch ein paar wirklich peinliche Versuche, geht ein Gespenst in der Metropa um. Da gab es einen Brief vom Generaldirektor der Metropa. Das würde,
würde die Firma verunglimpfen.
Würde es keine Gespenster geben. Genau, das dürfe nicht veröffentlicht werden und so.
Aber es
war alles wirklich an Haaren herbeigezogen. Die haben keine Chance gehabt.
Das war nach Veröffentlichung in der DDR. Ja, haben sie wirklich tatsächlich in den ersten 3-4 Wochen oder so noch versucht, solche Geschichten, die Uwe gerade erzählt hat, zu unternehmen, um die Platte aus dem Handel zu kriegen, so per einstweiliger Verfügung, wegen Metropa oder so. Ne? Aber das hat nicht funktioniert.
So, wie war die Frage jetzt eigentlich?
Also ich wollte fragen, dass die Wende für euch nicht nur ein Segen war.
Na, also was die Produktion betrifft, hat ja Uwe erzählt, das war eine ganz, also hat das Schicksal uns wirklich in die Hände gespielt, weil das hätte man wahrscheinlich hier nicht so stattfinden lassen können. Aber nach der Wende ging es so los, wie wir uns vorhin ja kurz im Vorgespräch schon drüber unterhalten haben, dass die Leute erstmal natürlich sich nach Tina Turner und Bryan Adams umgesehen haben und alles, was da aus dem Osten kam, womit sie vorher reichlich versorgt waren auch, erstmal komplett links liegen lassen haben.
Und ja, ist ja klar. Ja, was du sozusagen, was dir jahrelang verboten wird, was nicht erreichbar ist, das musst du natürlich dann alles haben, konsumieren, ausprobieren und gucken, was ist denn wirklich cool. Und das hat alle betroffen.
Alle,
das hat alle betroffen. Alle Branchen, alle unsere Kollegen. Ja. Viele sind dann abgesprungen, weil sie auch, weiß ich nicht, die waren eben vielleicht doch manchmal nicht so ein bisschen mit Herzblut Musiker, sondern das hat eine Weile gedauert. Das hat zwei, drei Jahre gedauert,
würde ich sagen,
bis sich das wieder einigermaßen sortiert hat. Ja. Mhm. Es gab ja auch gar keine Veranstalter mehr im Osten. Wir konnten gar nicht mehr spielen. Also das gesamte System ist damals auch zusammengebrochen, auch in unserem Bereich, nicht nur in der Industrie. Ja. Da sind ja auch viele haufenweise Betriebe abgewickelt worden und pleite gegangen und was weiß ich nicht.
Also 1990 war das so, dass wir wirklich sämtlichst alle Konzerte bei uns im Lande waren nicht mehr vorhanden. Aber wir haben noch in Dänemark auf den Riesenfestivals gespielt oder in Amerika waren wir auch. Ja. So, solche Sachen haben wir gemacht. Das war natürlich für uns, muss ich sagen, dadurch auch ein bisschen eine Abfederung dessen, auch das emotional zu verarbeiten. Das war einfacher dadurch. Ne? Aber danach kam es dann trotzdem. Aber 93, erinnere ich mich auch, da haben wir die ersten Ostivals hießen die Dinger. Ne? Da haben wir uns ja noch so ein bisschen gescheut um den Begriff, den wir nicht so mochten, weil sich das so zuspitzte auf diese Geschichten. Ne? Wir hätten es lieber ein bisschen offener gehabt. Aber im Endeffekt haben wir das da gemacht. Ja, da gab es schon reichlich Leute, die kamen.
Letztendlich waren es alles Ostbands, die da gespielt haben. Genau, ja. Die Leute kamen dann langsam wieder. Die haben sich sozusagen, fingen an, sich zurückzubesinnen auf das, was sie ja vorher gut fanden, womit sie groß geworden sind, wo sie sich vielleicht die erste Liebe irgendwie, keine Ahnung, sowas spielt ja alles eine Rolle. Ne? Mhm. Und das ging so ab, 93 ging das wieder los.
Dann kam noch hinzu, dass nach einer längeren Pause auch endlich wieder ein Album folgte, das legendäre Album Paradies. Es war leider auch das letzte für Tamara, denn sie starb noch im gleichen Jahr an Brustkrebs. Und ich weiß nicht, immer wenn ich dieses Album höre, dann muss ich auch irgendwie an das letzte Queen-Album Innuendo mit Freddie Mercury denken. Da schwingt schon so eine Melancholie und so ein Abschied mit, aber irgendwie auch so eine unglaubliche Stärke und so ein Wille des Durchhaltens. Verkläre ich da irgendwas oder könnt ihr mir das bestätigen?
Naja, es ist das erste Album, was Tamara ganz alleine betextet hat. Also sie hat bei Hurensöhne ja schon viel gemacht. Ja,
eigentlich einen Großteil.
Ein Großteil, ja. Aber auch zusammen mit Gundermann noch zum Teil.
Drei Sachen, das ist nicht viel von 18. Ne?
So. Naja, trotzdem.
Ja. Ja, ja, klar.
Und dieses Album, ich denke mal, ist eigentlich so, also das Persönlichste.
Das stimmt, ja. Das ist richtig.
Das ist irgendwie... Die Texte, also zum Beispiel Asyl im Paradies wird ja immer so, könnte man behaupten, wäre unter dem Eindruck ihrer Krankheit entstanden. Nein, mitnichten. Ja. Also es ist vielleicht im Unterbewusstsein hat sowas vielleicht eine Rolle gespielt, solche Gedanken oder was. Vielleicht hat sie auch
Gefühle, vielleicht hat sie was mit sich selbst was ausgemacht,
das wissen wir natürlich immer, nicht. Dass irgendwas anders ist, dass irgendwas nicht mehr richtig ist. Eigentlich ist es sozusagen ohne Diagnose.
Ja,
naja, sind die Texte entstanden, ohne stimmt. irgendwie ihre furchtbare Diagnose, die ja dann kam. Also für mich ist es eins der schönsten Alben.
Ja, für mich auch. Ich meine, es ist auch, was sich daraus hätte noch ergeben können, wenn man überlegt, dass sie da wirklich sich anfing, es erstmal so richtig frei zu schwimmen, auch textlich. Ich meine, es war schon auf dem Vorgängeralbum Hurensöhne deutlich zu bemerken, weil er hatte echt den Großteil dessen, das ist ein sehr umfangreiches Album von 18 Tracks, davon hat sie wirklich außer dreien, die sie zusammen mit Gundermann noch gemacht hat, alles selbst geschrieben, das ist praktisch zahlenmäßig auch ein Album, ne? Aber hier beim Paradies wurde es noch spezieller und noch persönlicher und so wie Uwe das gerade beschrieben hat, da war sie dann ganz bei sich.
Hinzu kam vielleicht eben auch dieser musikalische Part. Wir haben eben schon beim Album Hurensöhne 93 das eigentlich selber produziert, noch in einem Preußentonstudio. Zusammen auch mit Hoffmann, der uns unterstützt hat und dessen Ingenieur Gerdi. Aber wir hatten eben auch aufgepasst und hatten irgendwie gelernt, und wie man das selber macht. Und irgendwie durch die zunehmende Digitalisierung ging das auch leichter, war nicht mehr ganz so teuer wie davor. Und wir haben uns dann irgendwann gesagt, na, wir fangen einfach mal an. Es ging so ein bisschen nach dem Motto, ein bisschen Demo-Technik kaufen, ein Pult kaufen und so. Und dann wurde dann immer mehr. Und dann irgendwie haben wir irgendwann gesagt, na, komm, wir machen das jetzt ganz alleine.
Da war auch eine Erfahrung. Wir hatten noch davor, in dem Stadium davor, hatten wir so ein, wie viele andere, auch eine Vierspur- und Achtspur-Kassettenaufnahmegerät. Und der Titel... Traumpaar zum Beispiel, der entstand zu der Zeit von Hurensöhne, aber nachdem wir das Album schon fertig produziert hatten, aber noch nicht gemastert, erinnere ich mich. Und dann parallel so ein bisschen zwischendrin entstand dieser Titel Traumpaar noch und Tamara noch den Text geschrieben, ein super Text. Und wir wollten das dann noch mit auf das Album bringen, aber haben gedacht, ach, das geht doch bestimmt, wir müssen extra nochmal mischen. Und dann so haben wir nur mit dieser Vierspur-Kassetten-Vierspur. Und wir dachten, wir müssen den Gesang nochmal neu aufnehmen. Und da hat uns ein Freund auch, Paul Kramer, der hat uns gesagt, was wollt ihr neu aufnehmen? Ist doch super, so wie es ist. Das wird gemastert, wird ein bisschen angepasst und dann kommt das mit aufs Album. Und das hat uns nochmal so richtig Mut gegeben, auch das selbst zu machen. Und dann kam diese, wie Uwe gerade beschrieben hat, diese Digitaltechnik, die es möglich gemacht hat. Die erste Idee war vor allen Dingen den Gesang einzufangen, den richtigen Moment und die richtige Stimmung für den Gesang. Aber das ist natürlich Uwe Hoffmann, der vorhin schon erwähnten, Produzenten, der hat gesagt, das ist der Anfang, jetzt ist kein Stillstand mehr. Jetzt geht es nur noch voran, sagt er, jetzt seid ihr drin in der Mühle.
Das war die richtige Entscheidung.
Ja, auf jeden Fall, ja. Bis heute kann man das sagen. Ja.
Absolut. Bevor wir darüber reden wollen, warum ihr nach der langen Pause 2005 doch wieder angefangen habt mit Silly, hören wir jetzt vom letzten Silly-Album mit Tamara Donz den Titelsong Asyl im Paradies. Vom letzten Album mit Tamara Donz, Asyl im Paradies. Seit 10 Uhr sprechen wir über die Geschichte der legendären Ostband Silly. Hier im Studio zu Gast sind die beiden Frontmänner Uwe Hasbecker und Richie Barton. Wir haben schon über die Anfangszeit von Silly gesprochen, über die Wendezeit und über den Schicksalsschlag 1996, als Tamara Donz ihren Kampf gegen den Brustkrebs verlor. Danach gab es eine sehr lange Pause. Sicherlich auch deshalb, weil niemand sich vorstellen konnte, dass Tamaras übermäßige Präsenz und ihre Stimme irgendwer ersetzen könnte. 2005 habt ihr aber doch wieder angefangen. Warum?
Weil wir es nicht mehr ausgehalten haben, ganz einfach. Also ich meine, das ist ja auch unser Herzblut, was in dieser Band steckt. Ja? Und nach ihrem Tod, hing diese wirklich schwere Krankheitsgeschichte dran, die irgendwie verarbeitet werden musste, soweit es irgendwie überhaupt zu verarbeiten ist. Also ich denke, das wird so mitgeschleppt, das Päckchen. Ja. Das kriegt man gar nicht mehr los irgendwie. Aber man muss es eben einordnen und für uns ging das Leben ja irgendwie weiter. Aber wir konnten uns überhaupt nicht vorstellen, dass wir jemanden, also Tamara, das wurde zum Mythos, nach ihrem Tod vor allen Dingen. Das war, vorher war sie jemand von uns, ja. Natürlich als Frontfrau vorne dran, aber eigentlich jemand wie Ritchie oder ich oder so. Und nach ihrem Tod wurde sie sozusagen übergroß. Und wir konnten uns überhaupt nicht vorstellen, dass da jemand anders stehen könnte.
Trotzdem war immer in Interviews, wenn wir gefragt wurden, gesagt haben, Silly ruht. Also ist nicht beendet, weil wir wussten zwar nicht, wie es weitergehen könnte. Und wir hatten dann ja auch so verschiedene Projekte in diesen fast 10 Jahren Zwischenraum mit Joachim Witt gespielt zum Beispiel. Ein paar Jahre waren wir seine Band. Und andere Begegnungen, dann haben wir für einen sachsen-anhaltinischen Radiosender mal 2 große Sommershows ausgerichtet mit mehreren vielen Sängern, was dann letztendlich auch die Idee war für das Konzept Silly und Gäste nach 9 Jahren Silly-Ruhepause. Und die eigentliche Initialie war eigentlich das 15-jährige Jubiläum von Buschfunk, von unserem alten Freund Klaus Koch. Der hat 15-jährige Jubiläum im Theater des Westens gefeiert und hat uns angerufen. Er wollte da nicht auch was machen. Wir waren zwar nie bei ihm unter Vertrag, aber als Produzenten von Gundermann dann doch, aber nicht als Musiker, ne, als Band. Und wollte nicht was machen. Ja, Klaus, wie stellst du dir vor, soll man da irgendwie instrumental spielen? Oder was soll denn das? Das ist doch Quatsch. Und der hat nicht locker gelassen, hat so ähnlich wie Tamaras Kollegen damals bei Silly, hat er genervt und genervt. Und dann haben wir gesagt, naja, vielleicht können wir das ja so ein bisschen wie damals bei den Sommershows machen, einfach mal 2 Sänger ansprechen. Weil wir hatten schon mal so in Gesprächen privater Art immer mal gesagt, könntest du dir vorstellen zu singen? Die einzelnen Sänger haben sich nie getraut. Für die war das Päckchen zu groß. Aber zu zweit, wie wir dann ausprobiert haben, ging das. Und das war so euphorisch. Das Publikum, Standing Ovations, wir sind von der Bühne runter, haben nur 3 Titel gespielt, unplugged mit denen. Das war Anja Krabbe und IC Falkenberg, die da gesungen haben an dem Abend. Ansonsten auch akustisch. Und sind die Garderobe hoch und haben da eigentlich die Entscheidung getroffen, unmittelbar nach dem Auftritt, dass wir das auf jeden Fall anpacken. Und ein Jahr später gab es dann Silly und Gäste, das erste Mal.
Genau, da haben wir gemerkt, das war auch so zu spüren eigentlich über die Jahre. Wir haben ja immer noch Post gekriegt und Zuschriften und man merkte, dass die Platten immer noch gekauft werden. Ja? Das haben wir ja an unseren Lizenzabrechnungen gesehen. Dass da und eben auch vor allen Dingen sozusagen von den Leuten die persönliche Ansprache, dass sie sich doch so gewünscht haben, dass es irgendwie weitergeht mit uns, ja. Und das war auch ein Grund, glaube ich, ja. Und dann eben selber sozusagen, dass wir gemerkt haben, das ist alles schön und gut, was wir hier gemacht haben mit Joachim Witt und mit all diesen Projekten und Produktionen für City und was weiß ich nicht für wen alles. Aber eigentlich, wir vermissen doch unsere eigene Musik. Ne? Das ist unser Herzblut und das muss irgendwie weitergehen. Und das haben wir eben mit Silly und Gäste gestartet und daraus ist dann die Liaison mit Anna Loos hervorgegangen.
Und Anna Loos war dann 11 Jahre eure neue Frontfrau, trotzdem sie ja noch weiter auch als Schauspielerin gearbeitet hat. Jetzt sind 2 Frauen eure Sängerinnen, Julia Neigel, die sich auch früher noch Jule Neigel nannte, und Anna R., die kennt man vielleicht als einen Teil von Rosenstolz von früher. War 2019 dann wieder so ein Jahr, als Anna Loos ausstieg, an dem sich Silly nochmal neu erfinden musste?
Naja, das war wieder das Problem, ja, dass du kannst nicht die Sänger wechseln wie die Krawatten. Ne? Das ist schwierig, weil die Leute hatten sich nun an Anna Loos gewöhnt, wobei das alles auch nicht leicht war, auch für sie nicht, weil natürlich ständig es kamen viele neue Leute hinzu in dieser Zeit, aber es gab eben auch ständig Leute, ältere Fans manchmal, die diese Vergleiche
nicht sein lassen haben.
Das war schwierig für sie, ne? Und damit konnte sie auch gar nicht umgehen. Vergleiche zu Tamara, ja. Und das hat das alles auch ein bisschen belastet, ja. Und aber wir mussten, also nach der Trennung, das war auch ein Grund, muss man dazu sagen, denke ich mal, ne, weswegen sie das nicht mehr wollte.
Ein Grund, ja. Ob es der einzige Grund war, weiß ich nicht genau. Aber das, ja.
Wie auch immer, das war wieder das Problem, die Leute hatten sozusagen die neuen Silly war eben mit Anna los. Und du kannst, was sollten wir machen? Da haben wir überlegt, was machen wir denn jetzt? So ein Riesenaufwand wie mit Silly und Gäste ist zu groß. Das ist einfach, aber wir können doch das mit den beiden machen, also mit zweien. Dann ist nicht automatisch die neue Silly-Sängerin, sondern es sind halt unsere Gastsängerinnen. Und so war der Plan für uns. Und das ist es auch geworden.
Es war einfach auch gleich von Anfang an relativ wichtig, dass wir uns nicht wieder festlegen, sondern dass sozusagen auch die Entscheidungen und so wirklich bei uns bleiben, die wir die ganze Historie von Silly begleitet haben. Und da kommt dann schnell mal was durcheinander. Das würde zu weit führen, das zu erzählen oder Episoden daraus zu erzählen. Aber das sind natürlich immer so Sachen, Erfahrungen, die wir eingesammelt haben, auch mit Anna Los. Und und dann haben wir das halt, mussten wir halt mal so Ideen, wer könnte denn das machen? Ne? Und mit Anna R. hatten wir schon, als sie noch bei Rosenstolz war, zu Silly und Gästezeiten, also zu diesem First Step, den wir da gemacht haben, hatten wir sie für 3 Konzerte mit dabei. Das war ein unglaublicher Kampf mit dem Management damals, sie für diese 3 Konzerte zu kriegen, obwohl sie eigentlich das gerne gemacht hat, gerne machen wollte und auch gerne mehr gemacht hätte. Aber sie war so verhaftet in dem Projekt Rosenstolz, dass es gar nicht so einfach war. Und dann haben wir gesagt, okay, wir fragen sie mal, ob sie Lust hat, das Ding jetzt mal zu komplettieren. Mhm. Ja, und das war ganz einfach. Irgendwie, sie war ja nur inzwischen, diese Rosenstolz-Band so nicht mehr. Und dann haben wir, sie hatte ihre eigene Band in Hamburg, oder hat sie immer noch eigentlich, existiert immer noch, Gleis 8. In Hamburg und ja, aber die sind nicht so, das ist nicht so ein Permanent-Unternehmen, das immer mal sozusagen, die finden sich zusammen und da ging das ganz gut und dann hat sie gleich Ja gesagt und wir sind relativ eng und in den letzten 2 Jahren, muss ich sagen, ganz gut zusammengewachsen. Ist aber ein Gästestatus, muss man auch immer betonen, weil die Leute, also das Publikum, ganz schnell dabei ist, wenn sie was mögen, das sozusagen so festzuschreiben, das ist jetzt so.
Naja, und mit Julia Neigel, mit der hatte ich zu tun durch ein Projekt, mit dem ich ab und zu mal unterwegs bin, nämlich mit Maschine, dem Ex-Pudis-Sänger. Der hat ein Soloalbum aufgenommen und ich habe da Gitarren eingespielt und war dann auch mit auf Tour. Und Julia hat ein Duett mit ihm gesungen auf diesem Album. Und die war dann auch mit auf Tour. Und so, das war echt auch sehr angenehm so. Und sie ist ja wirklich eine tolle Sängerin, die eben aber auch ein paar Jahre ja nicht besonders erfolgreich war. Ja? Mhm. Aber was lag da näher, als sie einfach mal zu fragen, ja? Ob sie da nicht Lust hätte, dieses Experiment mal mit einzugehen. Ja? Mhm. Ist ja nicht klar, dass 2 Frauen immer unbedingt miteinander funktionieren. Ne? Das ist schon auch ein Experiment gewesen. Aber sie sind eben so verschieden, alle beide. So Anna eher auf der Bühne zurückhaltend, ruhig. Und Julia sehr temperamentvoll, ergänzen sich wunderbar mit unserer Musik. Mhm. Ja, das ist ja auch eine ziemliche Vielfalt, sagen wir mal, was sich im Laufe der Jahre bei uns angesammelt hat, rein stilistisch auch. Aber irgendwie funktioniert das zusammen wunderbar.
Aber auch vom sängerischen Anspruch. Also da konnten wir wirklich mal feststellen, auch jetzt wieder, aber das haben wir auch schon vorher festgestellt, was Tamara für ein Potenzial überhaupt hatte, auch sängerisch. Auch Uwe hat ja vorhin gesagt, es war so ganz normal, so wie er oder ich oder Jackie, so wir uns begegnen und natürlich wissen, dass, was der andere für Qualitäten hat, aber jetzt uns auch nicht jeden Tag darüber Gedanken machen. Denn man nimmt es so ganz als normal hin. Mhm. Wenn derjenige dann weg ist, dann merkt man sehr wohl, was man da verloren hat. Und bei Tamara war das ganz doll so. Und in den Aufnahmen fixiert ist es natürlich so, dass die Sänger, die jeweiligen Stücke angehen, das dann irgendwie bewältigen müssen. Da merkst du, was sie für einen Umfang. Hat sie die Natur geküsst? das war schon unglaublich. Ne? Findet man nicht an jeder Straßenecke.
Weiß Gott nicht, ja. Instand besetzt heißt euer letztes Album aus dem vergangenen Jahr. Es sind Silly-Klassiker darauf zu finden, wie Verlorene Kinder oder Die wilde Mathilde, aber auch neue Songs. Was wollen wir hören zum Schluss? Was liegt euch im Herzen?
Na, ist das der Schluss des Gesprächs? Dann hören wir Bye-Bye.
Gerne Bye-Bye. Bye-Bye ist ein Duett auch von beiden gesungen und glaube ich, ein schöner Abschluss.
Ja, absolut. Ich bedanke mich ganz doll bei Uwe und bei Richie von Silly, dass ihr heute bei uns wart. Ich hätte noch so viel fragen wollen, aber dafür müsst ihr einfach nochmal vorbeikommen, würde ich sagen. Und wir sagen jetzt zusammen Bye-Bye.